Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Sturmbeck. Einen schönen guten Abend. Ein gefährlicher Feuerunfall bei der Formel 1, der glimpflich ausgegangen ist. Die Sonntagsspiele in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga im Abendspiel führen die Mainzer gegen Hoffenheim mit 1:0 seit der 34. Minute. Die Frage, wie geht es weiter mit Bundestrainer Joachim Löw? Welche Rolle China spielt in der abnehmenden Bedeutung von Mesut Özil? Wie der DOSB in der Corona-Krise mit Studien Politik macht? Was der Turnverbandspräsident Alfons Hölzel zu den Vorwürfen der seelischen Gewalt am Bundesstützpunkt Chemnitz sagt. Im österreichischen Vorarlberg wurde die Strecke für den Weltcup in Lechzürs teils ohne Genehmigung gebaut und der Wintersporttag. Das alles und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. Und wir beginnen heute mit der Formel 1. Beim Großen Preis von Bahrain hat es einen heftigen Unfall gegeben. Jens Gideon erzählt, was passiert ist.
Ein Horrorunfall hat alles überschattet. Der Franzose Romain Grosjean überlebte fast unverletzt. Schon in der ersten Runde war der Haas-Ferrari-Pilot mit Tempo 200 in eine Leitplanke eingeschlagen. Das Auto ist dabei zerbrochen und in einem riesigen Feuerball aufgegangen. Der Fahrer des Formel-1-Rettungswagens hat Grosjean 27 Sekunden später aus dem Feuer geholfen. Das Rennen wurde nach langer Pause neu gestartet. Weltmeister Hamilton holte sich im Mercedes seinen 11. Saisonsieg. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten die Red Bull-Piloten Max Verstappen und Alexander Albon. Ferraris Sebastian Vettel wurde in Bahrain nur 13.
Und über den Unfall und das Rennen in Bahrain sprechen wir jetzt mit dem Motorsportexperten der FAZ, Arno Hecker. Herr Hecker, wie viel Glück hat Romain Grosjean heute gehabt?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde aus der Distanz sagen, ganz großes Glück und er kann wirklich sehr froh sein, dass er noch eine Kerze anzünden darf. Denn so wie der Unfall abgelaufen ist und das, was wir gesehen haben, der Feuerball, aber auch die Tatsache, dass er mit dem Monocoque, also der Sicherheitszelle, quasi in die Leitplanke durchbohrt hat zu einem Teil, spricht dafür, dass sein Glück heute ungeheuer groß gewesen ist.
Wird es nach Ihrer Ansicht eine neue Debatte auslösen über die Sicherheit in der Formel 1?
Es wird zunächst einmal, das ist jetzt auch schon absehbar, die Leute dazu bewegen zu sagen, wie sicher die Formel 1 überhaupt ist. Denn mit 200 Stundenkilometern, natürlich kam das Abbremsverhalten noch dazu, aber auf einem kurzen Bremsweg, aber in einem stumpfen Winkel in eine Leitplanke einzuschlagen und dann mit leichten Verbrennungen zweiten Grades an der Hand und zwei gebrochenen Zehen herauskommen zu können nach 27 Sekunden, spricht eher dafür, dass diese ganze Formel 1 Sicherheitsentwicklung in den letzten 30 Jahren in sehr viel Früchte getragen hat. Also die älteren Fahrer, die in der Schumacher-Phase aktiv gewesen sind, die haben schon zu erkennen gegeben, dass ein Unfall in ihrer Zeit eben nicht so glimpflich ausgegangen wäre. Das glaube ich nicht, aber es sind eben zwei Fragen, die übrig bleiben. Worum geht ein Fahrzeug in Flammen auf? Da hat es sehr viele Entwicklungen gegeben und eine Technik gegeben, dass sowas eben nicht passieren soll. Also zum Beispiel ein Tanksack, ich nenne ihn mal so, etwas unwissenschaftlich oder untechnisch, so der eben nicht der unreißbar sein soll. Leitungen, die sich verschließen. Warum kommt es zu diesem Feuer? Feuer ist immer das, was alle fürchten. Wenn man dann aus dem Auto nicht rauskommt, dann erstickt man eben, wenn man keine äußeren Verletzungen, anderen Verletzungen hat. Und die zweite Sache ist, wieso gibt die Leitplanke nach? Also wenn es jetzt heißt, das Auto ist in zwei Teile zerrissen, dann muss man sagen, ja, das ist sozusagen eine Sollbruchstelle. Der Motor reißt hinten ab, aber die Sicherheitszelle, also die Überlebenscockpit, die ist intakt geblieben und die steckt in der Leitplanke drin. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass die ganz durchrutscht, das ist sie nicht, weil es so einen Halo-Titan-Ring gibt, der wiegt nur 7 Kilo, hält aber 12 bis 14 Tonnen aus. Wenn es den nicht gegeben hätte, wäre es durchgerutscht und dann ist natürlich der Kopf in Gefahr.
War es denn nach Ihrer Ansicht richtig, das Rennen nach 80 Minuten dann wieder neu zu starten? Wie viel Schock sitzt dann auch den Fahrern und überhaupt den Teams dann im Nacken?
Ja, das ist eine interessante, gute Frage. Das muss man natürlich eigentlich auch dann die Fahrer stellen. Ich habe so ein paar Interviews mitbekommen. Einige haben sich das angeschaut, die anderen haben weggeguckt. Man konnte ja auf den Videoleinwänden dann quasi 80 Minuten lang, das für die Fahrer so lange dauerte, die Unterbrechung, bis man wieder eine sozusagen Betonwalze hinstellen konnte, die verhindert, dass die Autos dann über die Strecke hinaus schießen. Vettel sagte dann, er habe weggeguckt, aber sie es nicht angeschaut und es sei gut gewesen, dann immer wieder fahren zu zu können. Die Fahrer sind sich, das hat Hamilton nach seinem Sieg auch gesagt, sich bewusst, offensichtlich viel mehr bewusst als wir von außen, wie gefährlich das ist. Und darauf hat er hingewiesen und Respekt eingefordert. Und deswegen sind zwei Sachen vielleicht für die Fahrer dann auch wichtig. Erstens, dass sie dann fahren und das sozusagen wegstecken, darüber hinwegfahren. Und die zweite Sache ist, dass natürlich sofort eine Untersuchung einsetzt. Wie kann das möglich sein? In den Autos hat man eine Blackbox, da weiß man also Einschlagwinkel und die Geschwindigkeiten, die G-Werte, wie ein Fahrer verzögert wird. Das ist interessant, aber man muss sich eben auch angucken, die Fragen, die ich gerade gestellt habe, die stellt sich die FIA mit Sicherheit, so wie ich das gerade mitbekomme. Wie kann es denn zu dem Feuer kommen und wie kann es dazu kommen, dass die Leitplanke aufbricht? Und da werden wir relativ schnell, ob vielleicht schon beim nächsten Rennen, muss man abwarten, findet ja am nächsten Sonntag an gleicher Stelle statt, da Lösungen sehen. Die FIA ist sehr darauf bedacht, also der internationale Automobilverband, sehr darauf bedacht, die Fahrer und auch das Publikum zu schützen.
Dieser Unfall, der überschattet dieses Rennen, das Lewis Hamilton jetzt am Ende gewonnen hat. Eigentlich wollte ich mit Ihnen heute darüber sprechen, dass die beiden Rennen in Bahrain und Abu Dhabi ja generell in der Kritik stehen. Auf der einen Seite betont die Formel 1 die Menschenrechte und dann werden diese Rennen aber dann doch dort ausgetragen. Wollen wir doch noch ganz kurz auf dieses Thema blicken. Wie geht das zusammen?
Ja, es geht vor allen Dingen um das Rennen in Bahrain und die beiden Rennen in Bahrain und dann möglicherweise um das nächstes Jahr in Saudi-Arabien. Das passt natürlich deshalb irgendwie nicht zusammen, weil die Formel 1 einerseits ja gerade in dieser Saison sich sozusagen die Menschenrechte auf die eigene Fahne geschrieben hat. Sie haben zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1, ich finde, das ist schon mal ein Fortschritt an sich, sich dazu entschlossen, eine Antirassismus-Kampagne durchzusetzen, und zwar von A bis Z. Das fängt an mit der Vorstellung der Fahrer und hört dann auch nicht auf. Da gibt es tatsächlich Bemühungen. Aber auf der anderen Seite fährt man dann in Länder wie Bahrain, wo gegen Menschenrechte verstoßen wird, wo die Pressefreiheit, ich glaube, grob gesagt auf Rang 160 liegt von 180 Positionen. Und dann nächstes Jahr geht es dann nach Saudi-Arabien. Da wissen wir auch, dass dort die Menschenrechte auch mit Füßen getreten werden. Sie erinnern sich an den Auftragsmord aus Saudi-Arabien, an den Journalisten Khashoggi. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und da erwartet man, oder erwarte ich zumindest, dass die Formel 1 eben nicht nur redet, sondern dass sie auch handelt. Und das hat sie in diesem Fall in Bahrain nicht getan. Es gab letztes Jahr eine Petition auch an einer Gefangenen, dass man ihr helfen möge. Dann hat man gesagt, man wolle das tun. Aber so wie wir das sehen, jetzt ist gar nichts passiert.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Arno Hecker, der Motorsportexperte der FAZ, zu dem Horrorunfall und dem Rennen in Bahrain und im nächsten Jahr dann in Saudi-Arabien. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Im Abendspiel zum Abschluss dieses 9. Spieltages in der ersten Liga steht es zwischen dem Tabellen-16. Mainz und 1899 Hoffenheim weiter 1:0 für die Mainzer. Quaison hatte die Mainzer in der 34. Minute in Führung gebracht. Im Nachmittagsspiel hat es Bayer Leverkusen verpasst, auf Rang 2 vorzurücken. Über das torlose Unentschieden gegen Hertha BSC berichtet Stefan Kaußen.
Am Ende wurde es interessant, aber es blieb dann beim torlosen Unentschieden, weil der Kopfball von Lars Bender in der Nachspielzeit um Zentimeter rechts am Tor der Berliner vorbeiging. Vorher eine tolle Freistoßflanke von Demir Bay und Bender köpfte den Ball aus 7 Metern eben nicht ins Tor. Ein 0:0 der enttäuschenden Art, auch wenn Leverkusen saisonübergreifend damit zum 10. Mal in Folge ungeschlagen bleibt und die Berliner immerhin ihren 7. Auswärtspunkt holen.
In Liga 2 gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Kräuter Fürth setzt sich vor den Hamburger SV nach einem 3:2-Sieg beim 1. FC Nürnberg und zugleich verlor der bisherige Spitzenreiter Hamburger SV beim 1. FC Heidenheim. Detlef Lindner.
2:3 verloren und Tabellenführung weg. Das ist frustrierend und damit schon die 4. Partie hintereinander, die der HSV nicht gewinnen kann. Dabei führten die Hamburger nach 25 Minuten durch Kittel und Leistner bereits mit 2:0, ehe Kühlwetter noch vor der Pause für den 2:2 Ausgleich sorgte. Alles schien auf ein Unentschieden herauszulaufen, als Ulreich ein leichter Rückpass von Leistner vor dem eigenen Tor zu weit vom Fuß sprang und Kühlwetter in der Nachspielzeit dankend zum 3. Mal zum 3:2-Siegtreffer nämlich einschob.
Der HSV also nun Zweiter und auf Rang 3 Holstein Kiel. Die Kieler gewannen bei Hannover 96 mit 3:0. Ist Bundestrainer Joachim Löw noch der richtige Bundestrainer? Das ist eine Frage, über die seit der 0:6 Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Sevilla gegen Spanien nun diskutiert wird. Und dass die Diskussionen so laut geführt werden, liegt auch am Deutschen Fußballbund. Der hat für kommenden Freitag zu einer Analyse eingeladen, bei der die aktuelle Situation der Nationalmannschaft gemeinsam mit Löw grundlegend aufgearbeitet werden soll. Der DFB und die Zukunft von Jogi Löw vor der Präsidiumssitzung ist daher auch Thema unseres Sportgesprächs, das Sie heute Abend um 23.30 Uhr hören können und das jetzt auch schon online verfügbar ist. Matthias von Lieben mit einer Zusammenfassung.
Bleibt er, geht er oder wird er sogar gegangen? Roland Eitel, der frühere Berater von Joachim Löw, glaubt zwar, dass der Bundestrainer das Schiff selbst wieder auf Kurs bringen will, sagt im Deutschlandfunk-Sportgespräch aber auch:
Stellt er sich alle Fragen, auch die, ob er zurücktreten muss?
Ja, die wird er sich sicherlich auch stellen. Er lebt ja nicht auf Wolke 7. Er kriegt ja auch die Stimmung mit im Lande. Und die Stimmung würde ich jetzt mal als alarmierend bezeichnen.
Diese alarmierende Stimmung kann der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling nicht nachvollziehen. Es gäbe viele Gründe dafür, warum die Nationalmannschaft derzeit nicht reüssieren könne. Joachim Löw sei keiner davon, sondern er der DFB.
2018 war es meines Erachtens Blödsinn, die Parole auszugeben, wir wollen den Titel verteidigen, was meines Erachtens jetzt nicht in die Verantwortung von Jogi Löw irgendwie fiel. Aber wir haben eine Entwicklung, die 2014 auch schon angedeutet hat. Da gab es so entsprechende Äußerungen von Löw und Flick, die darauf hindeuteten, Leute, wir brauchen möglicherweise eine zweite Reform im Fußball, in der Ausbildung etc. Und das wird nicht so weiterlaufen.
Zeit, um neue Spieler zu entwickeln, habe Joachim Löw aber nicht bekommen, sagt die Journalistin und Podcasterin Mara Pfeiffer. Das verdeutliche die Situation nach der WM 2018 in Russland, als er sich von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller getrennt hatte, um neue Hierarchien zu schaffen.
Wo man eigentlich sogar noch hätte weitergehen müssen und sagen müssen, man trennt sich von noch mehr Spielern, man hat noch mehr Mut und fängt noch früher an, eben eine junge, neue Mannschaft zu entwickeln. Aber das ist hier auch unter den Reaktionen der Öffentlichkeit wirklich fast überhaupt nicht möglich, weil da eine dermaßene Kritik irgendwie oft aufkommt, die eben schwierig ist. Und da wird dann oft Spielern gegenüber ein Respekt gefordert, auch von Vereinsverantwortlichen, der umgekehrt der Arbeit des Bundestrainers überhaupt nicht entgegengebracht wird.
Und wenn es dann doch mal zu einem Debüt wie zum Beispiel dem des bei Mainz 05 ausgebildeten und heutigen Wolfsburger Bundesliga-Profis Riedle Baku komme, sagt Pfeiffer, dann wären die Reaktionen gleich verheerend, obwohl sein Auftritt ordentlich war.
Und vielleicht müsste man auch einfach mal den Mut haben, den Blick ein bisschen wegzunehmen von den großen Namen, was die Vereine angeht. Und bei den jungen Nachwuchsspielern eben auch mal sich bei Vereinen irgendwie umschauen, wo nicht jeder Fan gleich mit der Zunge schnalzt, sondern wo ein Fan vielleicht auch von der Nationalmannschaft mal einen neuen Namen lernen muss.
Alle drei Diskutanten nehmen dabei die Bundesliga-Vereine in die Pflicht, die, so die Meinung von Löw-Freund und Ex-Berater Roland Eitel, zu selten auf deutsche Nachwuchsspieler setzen würden.
Ich kann jetzt hier mal über Stuttgart reden, konkretes Beispiel, Lilian Egloff. Jeder, der hier mal Fußball gespielt hat in Stuttgart, der mal Trainer war, sagt, das größte Talent seit 10 Jahren. Die sportliche Leitung ist beseelt, einen neuen Aubameyang zu finden, einen neuen Dembélé. Aber Lilian Egloff, das größte Talent, spielt in der zweiten Mannschaft gegen Koblenz.
Auch Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig würden in den wichtigen Spielen nur selten deutsche Nachwuchsspieler einsetzen. Und trotzdem seien sie und die deutsche Fußballliga mittlerweile so mächtig, sagt Schulze-Marmeling, dass es für den DFB wiederum schwierig sei, sich ihren Positionen zu widersetzen.
Das Hauptproblem ist, dass der DFB sich da abstrampelt gegen seine wachsende Bedeutungslosigkeit für den deutschen Fußball. Und dann sitzt er zwischen allen Stühlen. Er will einerseits bei den großen Jungs mitspielen, auch was das Geld anbelangt. Auf andererseits soll er sich aber um die Amateure kümmern. Im Amateurbereich höre ich aber auch nur große Unzufriedenheit. Der DFB kümmert sich nur um die da oben.
Löw, so der Tenor im Sportgespräch, sei mit strukturellen Problemen konfrontiert, gegen die er wenig anrichten könne. Genauso wenig wie gegen das derzeit sinkende Interesse an der Nationalmannschaft. Kein gutes Haar lässt Roland Eitel in diesem Zusammenhang am Sportdirektor der Nationalmannschaft Oliver Bierhoff, der sich zuletzt noch über dunkle Wolken über dem DFB-Team beklagt hatte.
Ich messe ihn an einer Unternehmenskultur beim Deutschen Fußballbund in Bezug auf die Nationalmannschaft, die geprägt ist von Unternehmensberatern, KPMG, Story Machine, lauter Leute, die von dem Fußball keine Ahnung haben. Also die Kultur ist doch eine Katastrophe. Diese Unnahbarkeit dieser Mannschaft, diese nicht öffentlichen Trainings, dieses Auftreten, das muss doch einer entscheiden. Das ist doch nicht der Trainer und das ist bestimmt auch nicht der Präsident.
Was am kommenden Freitag am Ende der internen DFB-Analyse stehen wird, eine Trennung oder ein Festhalten an Joachim Löw, darüber sind sich Roland Eitel, Dietrich Schulze-Marmeling und Mara Pfeiffer nicht einig.
Ohne Unterstützung kann natürlich auch der Jogi Löw nicht weitermachen.
Ich würde an Löw Stelle eine scharfe Analyse der Situation vorlegen und anschließend sagen, ich übergebe. Weil er muss sich das jetzt nicht antun, was da seit Monaten passiert.
Er könnte jetzt sagen, alles klar, ich ziehe an der Stelle meinen Hut, aber ich glaube, dass das ihm nicht entspricht. Ich bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher, ob nicht unter so einem gefühlten Druck der DFB ja nicht vielleicht tatsächlich hergeht und von sich aus eine Trennung vollzieht.
Wie geht es weiter mit Bundestrainer Joachim Löw? Das ganze Sportgespräch heute zu hören um 23.30 Uhr. Der ehemalige Nationalspieler Mesut Özil war noch vor wenigen Monaten ein hochbezahlter und geschätzter Fußballprofi in der englischen Premier League. Auch aktuell liegt sein Marktwert bei 9 Millionen Euro, obwohl er bei seinem Verein FC Arsenal aussortiert wurde. Aber wieso wird er nicht mehr nominiert? Steffen Wurzel ist langjähriger ARD-Korrespondent, zunächst in Istanbul, jetzt in Shanghai. Er hat die Karriere von Mesut Özil verfolgt und sich das auch gefragt. Ein Grund dafür könnte China sein. Meine Kollegin Astrid Ravol hat mit Steffen Wurzel gesprochen und ihn gefragt, ob sich jetzt die Folgen Özils politischer Tweets bemerkbar macht, als er vor einem Jahr etwa die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren kritisierte und das Schweigen mehrheitlich muslimischer Staaten anprangerte.
Also das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, das so zu sehen. Mesut Özil hat sich ja in vielen Bereichen in diverse Fettnäpfchen gesetzt oder ist da reingesprungen. Zumindest betrachtet man das ja von außen häufig so. Stichwort Erdogan, wo bei seiner Hochzeit Recep Tayyip Erdogan ja Trauzeuge war, der türkische Präsident. Aber natürlich spielt da auch China eine Rolle. Und interessant finde ich, dass zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von der New York Times tatsächlich das so ja sozusagen runtergebrochen haben nach dem Motto, China ist im Grunde einer der Hauptgründe, warum es mit Mesut Özil in Anführungszeichen so stark und schnell bergab gegangen ist die letzten Monate.
Der ehemalige Fußballnationalspieler wurde damals ja gewarnt, dass solche politischen Tweets Konsequenzen haben könnten. Welche lassen sich denn da aus Ihrer Sicht jetzt konkret für den Fußballer selbst und auch seinen Londoner Club feststellen?
Ja, vielleicht nochmal kurz zur Genese des Ganzen. Also es ist ja Mitte Dezember gewesen, dass er auf Twitter und auch auf Instagram einen Text über Doğu Türkistan gepostet hat, also Ost-Türkistan. Und alleine die Bezeichnung von Xinjiang, von diesem westchinesischen Landesteil, als Ost-Türkistan, das ist sozusagen schon ein politisches, starkes politisches Statement. Und dass er dann auch noch kritisiert hat, dass die chinesische Staatsführung eben vielen Muslimen in China es verweigert, ihre Religion ordentlich auszuüben. Das ist aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung ein ultimativer Grund, um alles abzubrechen, um alle Kontakte abzubrechen. Also in China selbst, wenn Menschen, wenn Chinesinnen, Chinesen solche deutliche Kritik hier entsprechend üben würden, würden die verknackt werden. Die würden verhaftet werden oder angeklagt werden, würden hinter Gitter landen. Und für Menschen im Ausland bedeutet das eben, übrigens auch für Politiker, dass die zum Beispiel nicht mehr einreisen dürfen. Also Mesut Özil hätte nie wieder die Chance gehabt, wahrscheinlich überhaupt nach China zu reisen. Der FC Arsenal wurde damals ja in Mithaftung genommen und erst nachdem sich die Führung des FC Arsenal ja distanziert hat öffentlich vom Spitzenspieler Mesut Özil, wurde zum Beispiel auch ein Boykott der Übertragungen der FC Arsenal-Spiele wieder rückgängig gemacht. Also was da hinter den Kulissen gelaufen ist, da kann man nicht genau reinschauen. Aber da war der Druck von chinesischer Seite auf den FC Arsenal mit Sicherheit so hoch, dass es da um richtig viel Geld gegangen ist.
Wie groß würden Sie denn sagen, ist der Einfluss des Olympiagastgebers China in der Sportwelt generell und auch im internationalen Fußball?
Ja, ich finde immer, da muss man trennen. Im Sport, wenn man das Sportliche des Sports sozusagen betrachtet, da spielt China eine wichtige Rolle in vielen Bereichen, mal eine größere, mal eine kleinere, je nach Disziplin. Im Fußball übrigens bisher immer noch keine sehr große Rolle. Aber entscheidend ist der wirtschaftliche Faktor. Das hat man beim Beispiel Mesut Özil ja auch gesehen. Es wird in China ganz einfach mächtig Geld umgesetzt und die ausländischen Vereine, Verbände, individuelle Sportlerinnen und Sportler auch verdienen eben mächtig Geld in China, durch China, mit China. Das gilt vor allem für die großen Vereine, die US-Basketball- und Footballvereine zum Beispiel, die hier dicke im Geschäft sind. Und das gilt eben auch für die europäischen Fußballvereine. Nicht nur Arsenal ist hier gut im Geschäft, sondern auch die großen deutschen Vereine, die haben hier ja alle Niederlassungen, die großen. Zum Beispiel in Shanghai ist der BVB, der FC Bayern, Mönchengladbach, Wolfsburg ist zum Beispiel in Beijing. Also da wird viel Geld verdient mit Freundschaftsspielen, mit der Expertise, also dem Verkauf von Trainerexpertise. Natürlich werden hier massiv Werbeartikel verkauft und auch die Übertragungsrechte bringen Geld ein. Also da spielt China einfach eine sehr wichtige Rolle. Der Markt ist sozusagen so wichtig, dass man dem Ganzen dann eben auf Seiten der Vereine in Europa und den USA sehr viel unterordnet.
Ist Mesut Özil da ein Einzelfall oder beobachten Sie in China auch noch andere ähnlich gelagerte Beispiele?
Nee, das ist überhaupt kein Einzelfall. Vergangenen Oktober gab es einen handfesten Skandal, aus chinesischer Sicht einen handfesten Skandal, als ein Manager der US-Basketballliga NBA einen Tweet abgesetzt hatte. Mit diesem Tweet hat er sozusagen die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützt, vereinfacht gesagt. Und das hat einen riesigen Protest der chinesischen Staatsmedien ausgelöst. Die Fans wurden von den Staatsmedien hier in China sozusagen zu einem, ja, man kann sagen, Art Boykott der NBA angestachelt. Alles nur wegen dieses Pro-Hongkong-Demokratie-Tweets. Dieser besagte Manager, der musste sich entschuldigen. Die NBA hat sich distanziert und erst dann konnte hier die NBA wieder Geschäfte machen. Das hat die US-Basketball-Liga ziemlich viel Geld gekostet.
Bedeutet das im Umkehrschluss, wer auf dem wirtschaftlich bedeutenden chinesischen Markt Gewinne einstreichen will, egal ob Fußballclub, FIFA, IOC, muss seine eigenen Werte verraten?
Na, verraten ist ein hartes Verb, aber genau in die Richtung geht es. Das gilt natürlich nicht nur für den Sport, das gilt auch für Autokonzerne aus Deutschland, aus anderen Ländern, für andere Industriebereiche. Das gilt eigentlich für alle, die hier Geld verdienen wollen, kann man sagen. Und das wird natürlich wieder interessant zu sehen, wenn Anfang 2022 hier in Beijing die Winterspiele stattfinden sollen. Da sind ja auch Sponsoren aus Deutschland dabei. Wenn ich das richtig sehe, die Allianz zum Beispiel. Die Allianz wird die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich mit Sicherheit nichts auch nur annähernd China-Kritisches ansagen, weil dann die Gefahr besteht, dass man da Ärger bekommt von chinesischer Seite. Das gilt für alle Sponsoren, die hier in China aktiv sind, die hier wirtschaftlich involviert sind.
Meine Kollegin Astrid Ravol im Gespräch mit dem ARD-Korrespondenten Steffen Wurzel zur Rolle Chinas beim Bedeutungsverlust von Mesut Özil. Und im Abendspiel hat Hoffenheim inzwischen in Mainz ausgeglichen 1:1. Bebu traf in der 62. Minute. In der aktuellen Spiegel-Ausgabe gibt es eine lange Geschichte aus der Welt des Leistungsturnens. Darin erzählen Pauline Schäfer, Weltmeisterin von 2017 auf dem Schwebebalken, und 5 weitere Athletinnen, wie sie am Bundesstützpunkt in Chemnitz über viele Jahre von ihrer Trainerin psychische Gewalt erfahren haben. Es habe dort Erniedrigungen gegeben, wie das ständige Herummäkeln an Gewicht und Figur, Ausspielen der Athletinnen untereinander. Es habe dort Drill geherrscht, Turnen bis zur Erschöpfung, Schmerzen seien nicht richtig ernst genommen worden. Es wurde Schmerzmittel gegeben, mit gebrochenem Arm weitergeturnt. Und es wird in dem Bericht auch erzählt, dass Pauline Schäfers Schwester Helene vor einem Wettkampf ein verschreibungspflichtiges Opioid von ihrer Trainerin bekommen hatte, wegen Hüftschmerzen, die sich mit einfachen Schmerzmitteln nicht mehr bekämpfen ließen. Eine namentlich nicht genannte Co-Trainerin stützt die Schilderung der 6 Athletinnen und Kritik gibt es auch an der Stützpunktleitung. Die angesprochene Trainerin, Gabriele Frese, bezeichnet die Vorwürfe als haltlos. Sie ist seit mehr als 40 Jahren im Dienst und sei traurig. Außerdem wolle sie anwaltlich gegen die Vorwürfe vorgehen. Über all das habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten des Deutschen Turnerbundes, Alfons Hölzel, gesprochen und ihn zunächst gefragt. Es liegen die Aussagen der 6 Turnerinnen und einer Co-Trainerin vor, die Gegenaussage der Trainerin. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Ja, für uns, den Deutschen Turnerbund, ist unsere Position klar. Wir nehmen die Vorwürfe, die Sie gerade geschildert haben, nehmen wir sehr ernst. Und wir sind auch schon in die unmittelbare Aufarbeitung übergegangen. Wir haben ganz konkret eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die gemeinsam mit psychologischer Begleitung die Fälle unabhängig untersuchen soll. Dann, wenn die Ergebnisse vorliegen, werden wir beurteilen, welche Konsequenzen dann daraus zu ziehen sind.
Haben Sie dem einen zeitlichen Rahmen gegeben, dieser Untersuchung durch die Rechtsanwaltskanzlei?
Ja, wir gehen jetzt zunächst mal davon aus, dass wir in 2 Wochen weitere Ergebnisse vorliegen haben.
Und wer hat die Kanzlei ausgesucht? Haben Sie das getan im Präsidium?
Das haben wir von der Zentrale aus gemacht, ja.
Seit wann kennen Sie diese Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen?
Ja, uns war bekannt, dass es in Chemnitz einen Konflikt gibt zwischen einer Turnerin, ich muss konkret sagen zwischen 2 Turnerinnen und einer Trainerin. Wir haben dann versucht, diesen Konflikt zu lösen durch ganz konkrete Maßnahmen, waren wir der Meinung, dass uns dies auch geglückt ist. Aber die jetzt geäußerten Vorwürfe, die stellen auch für uns eine neue Dimension dar und die gilt es aufzuklären. Wir haben auch bereits Kontakt zu den Turnerinnen hergestellt. Wir suchen hier das persönliche Gespräch.
Also Sie wussten, dass es da schon etwas gibt, also diesen Konflikt? Ich nehme an, Sie meinen den zwischen Pauline Schäfer und ihrer Trainerin?
Ja, das kann man ja dem Artikel auch so entnehmen. Genau, diesen Konflikt haben wir gekannt.
Aber Sie wussten jetzt nicht von der Dimension des Ganzen. Also das, was Pauline Schäfer in dem Artikel erzählt, wussten Sie schon von diesen konkreten Vorwürfen oder geht das jetzt darüber hinaus?
Nein, also die Vorwürfe, die jetzt ans Tageslicht gekommen sind, die kannten wir nicht. Das stellt für uns eine neue Dimension dar. Es mag sein, dass wir hier vielleicht zu wenig sensibel waren dafür, dass man das vielleicht auch merken hätte können. Aber das muss sich jetzt natürlich auch ändern. Wir müssen den Sachverhalt aufarbeiten und dann die nötigen Konsequenzen ziehen.
Da ist ja sehr viel die Rede von Schmerzen. Und tägliches Turntraining, das ist sicherlich nicht einfach. Schmerzen gehören dazu. Die Frage ist immer, ab welcher Grenze sagt man, das ist jetzt einfach zu viel, das ist nicht mehr erträglich und hier müssen wir einschreiten. Also wie viel Schmerz darf man zulassen, wie viel Schmerz darf man nicht zulassen? Was ist da Ihre Haltung oder wo sehen Sie die Grenze?
Auch das ist für uns eigentlich klar. Wir stehen für eine Persönlichkeitsentwicklung im Training. Das ergibt sich auch aus der Rahmentrainingskonzeption. Jede Athletin und jeder Athlet, egal gleich auf welchem Niveau, also auch auf Top-Niveau, muss vom Grundsatz her jeden Tag mit Freude in die Halle gehen. Das ist natürlich ein theoretischer Ansatz, das ist auch klar. Leistungssport ist per se grundsätzlich hart, wenn man das so formulieren darf, und auch immer mit Entbehrungen verbunden. Aber auch ein hartes Training kann nur durchgeführt werden auf der Basis von Respekt und Wertschätzung. Und das bringt ja auch die Pauline am Ende zum Ausdruck in dem Artikel, dem sie ja berichtet, wie das Training jetzt abläuft in der Gruppe, in der sie jetzt trainiert. Also was wir nicht tolerieren, ist ein Training, das negative psychische oder körperliche Auswirkungen für Athletinnen hat. Ja, wenn man den Artikel sich anschaut, es kann nicht sein, dass hier Athletinnen sich ritzen, dass welche Selbstmordgedanken haben. Es überschreitet jegliche Toleranzgrenze.
Also Ritzen müssen wir vielleicht mal kurz aufklären, das sind Selbstverletzungen.
Also es ist auch ganz klar, dass ein Training mit einem Armbruch oder mit einem gebrochenen Zehen ganz eindeutig die Grenzen überschreitet. Wir tolerieren darüber hinaus natürlich auch keine verbalen Erniedrigungen. Basis muss sein Respekt und Wertschätzung. Die oberste Linie ist die Persönlichkeitsentwicklung der Turnerinnen und Turner und erst dann kommt das Streben nach Medaillen, nicht umgekehrt.
Es ist ja für so eine Athletin nicht so leicht, in einem Olympia-Qualifikationsjahr eine solche Aussage zu tätigen. Viele sagen sich dann, ach, ich halte noch mal durch oder ich lasse es jetzt auch stecken. Mir ist jetzt wichtiger, dass ich nächstes Jahr in Tokio dabei bin. Aber in dem Fall hat Pauline Schäfer und auch die 5 anderen Athletinnen haben das jetzt getan. Können Sie heute schon zusagen, dass wenn Pauline Schäfer oder auch die anderen ihre Leistungen erbringen, dann in Tokio auch dabei sind?
Selbstverständlich. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wir haben ja sogar aufgerufen, die Turnerinnen, welche einen Beitrag leisten können, dass sie den auch leisten. Es ist ja nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, wir sagen ja als Verband, genauso auf Bundesebene, der Deutsche Turnerbund wie die Landesturnverbände, wir möchten mündige, gesunde Athleten haben und der Mensch steht im Vordergrund und nicht, da wiederhole ich mich, die Medaille steht im Vordergrund. Dass wir am Ende natürlich daran gemessen werden, wie viele Medaillen wir erreichen und ob wir überhaupt welche erreichen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber was ist die Leistung denn wert, wenn unsere Turnerinnen und Turner nicht glücklich dabei sind? Es ist so kurzfristig gedacht, es hätte auch für den Verband keinen Wert. Und das würde mir persönlich total fernlegen, ehrlich gesagt. Nein, die Nominierung für die Olympischen Spiele, die trifft nicht mal, also die treffe ich sowieso nicht als Präsident, die trifft auch mich, die Cheftrainerin. Dafür haben wir einen Lenkungsstab und da sind beispielsweise auch die beiden Athletensprecher mit integriert und die treffen die Entscheidung anhand der Basis der Wettkampfergebnisse. Nein, die Pauline hat mit überhaupt keinen Konsequenzen zu rechnen, auch die anderen nicht. Im Gegenteil, es muss doch möglich sein, diese Kritik zu äußern. Natürlich müssen wir auch die andere Seite der Medaille als Verband sehen. Wir sind jetzt nicht Arbeitgeberin von der betroffenen Trainerin, aber wir haben nach der Leistungssportreform die sogenannte Richtlinienkompetenz und die werden wir auch ausnutzen. Wir haben bereits eine Entscheidung getroffen und eine Suspendierung ausgesprochen von sämtlichen DTB-Trainings- und Wettkampfmaßnahmen, aber das dient auch zum Schutz der betreffenden Person, der Trainerin. Es muss zunächst einmal eine vernünftige Aufklärung erfolgen. Es kann auch kein hektischer Aktionismus jetzt betrieben werden, sondern wir brauchen wirklich eine vernünftige Datengrundlage, damit wir dann einfach kluge und zukunftsorientierte Entscheidungen treffen können.
Die Turnerinnen schildern, dass es unvorstellbar sei, dass niemand etwas davon mitbekommen habe oder mitbekommen haben will, der DTB nicht, der Stützpunkt nicht, der Verein nicht. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Na gut, die Frage müssten Sie natürlich vor Ort stellen. Ich kann nur sagen, für uns im Deutschen Turnerbund, wir hatten diesen Konflikt natürlich erkannt. Das war klar. Da waren wir auch bei der Lösung beteiligt. Aber wir haben darüber hinaus keine weiteren Kenntnisse gehabt. Das ist für uns eine neue Dimension. Da kann ich mich nur wiederholen. Möglicherweise hatten wir nicht die notwendige Sensibilität. Und das muss sich natürlich, wenn dem so sein sollte, dann muss sich das ändern. Mehr kann ich dazu nicht sagen aktuell.
Dem entnehme ich aber, dass Sie schon auch überrascht sind von der Heftigkeit der Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen.
Absolut. Ich kenne jetzt nicht jede Athletin, aber ich kenne einige dieser Turnerinnen, kenne welche schon seit sehr langer Zeit und da bin ich natürlich schon überrascht. Ganz klar, das kann es nicht sein.
Eltern machen sich ja schon Gedanken, gerade im Turnen sind die Kinder eben jung. Und wenn man dann ein Kind in ein Internat weit weg von der Heimat gibt und kriegt es eben im Nachhinein erst mit, da verliert man die Eltern und eben das Vertrauen und sagen die irgendwann, nö, ist mir zu heiß.
Ja, dann macht das alles keinen Sinn und wir möchten gesunde Kinder haben und jugendliche und Erwachsene.
Im Zweifelsfall auch um den Preis, dass es dann mal einen ersten oder einen zweiten Platz nicht gibt.
Eindeutig, ganz klar.
Sagt der Präsident des Deutschen Turnerbundes, Alfons Hölzel, zu den Vorwürfen psychischer Gewalt am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Das Gespräch können Sie später auch in einer noch ausführlicheren Fassung im Internet nachhören. Wir kommen zum Wintersport und beginnen mit dem Biathlon-Weltcup in Kontiolahti in Finnland. Sprintrennen bei den Frauen war Maren Hammerschmidt mit Platz 9 die Beste. Vor der Sendung habe ich mit dem Kollegen Thomas Kunze gesprochen und gefragt, ob er mit diesem Ergebnis gerechnet hätte.
Nee, aber ich habe mich total gefreut für Maren Hammerschmidt, die Frau aus dem Hochsauerland, die 31-Jährige, hat nämlich so eine kleine Leidensgeschichte hinter sich, ist ja beispielsweise Staffelweltmeisterin schon gewesen, war fester Bestandteil der Weltcup-Mannschaft, hat sich dann schwer am Knöchel verletzt, vor 2 Jahren war das, war ein ultra langer Weg zurück, aber es ist so eine positive Person, die auch wichtig für die Teamchemie ist und der gönnt man das einfach, gestern schon Platz 12 im Einzel, heute ohne Schießfehler Rang 9, das sind also 2 Resultate unter den besten 15 und das heißt, dass sie sich heute auch die WM-Norm offiziell geholt hat. Darüber freut man sich sehr, aber ganz vorne aus deutscher Sicht haben wir natürlich die beste Sprinterin des letzten Winters erwartet, nämlich Denise Herrmann, aber die hat es heute am Schießstand gebeutelt mit 3 Strafrunden. Im Stehendanschlag ist sie heute 38. geworden. Das war mal ein Tag zum Vergessen für die Sechsin.
Bei den Männern war Arndt Peiffer der beste Deutsche auf Rang 7. Wie lief es da?
Arndt Peiffer und Erik Lesser haben heute sozusagen im Gleichschritt ihren Schießfehler gemacht, der dann dazu geführt hat, dass sie nicht auf dem Podest gelandet sind. Nämlich im Stehendanschlag gab es jeweils eine Strafrunde, die sie laufen mussten. Und wenn sie darauf verzichtet hätten, dann hätten sie es durchaus packen können auf die Ränge 2 bzw. 3. Da stehen dann heute Sebastian Samuelsson und Martin Ponsiluoma. Das sind 2 Schweden. Da hätte es die Deutschen durchaus hinspülen können mit einer schießfehlerfreien Leistung. Also die sind schon konkurrenzfähig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Zumindest wenn es um die Podestplätze hinter dem heutigen Sieger geht. Johannes Tingnesbø, letztes Jahr Gesamtweltcup-Sieger, 10 Einzelerfolge. Und der ist auch in diesem Winter wieder eine Klasse für sich, da kommt keiner hin. Wenn der keine Fehler macht, dann kann der da vorne treiben, was er möchte und die anderen können zuschauen und ihn so ein bisschen bewundern. Aber wie gesagt, die Ränge 7 und 9 für Peiffer und Lesser heute, das geht schon in Ordnung. Also das ist weit entfernt von einem Debakel.
Wie viele Ausfälle gab es denn Corona-bedingt?
Also ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, um ganz ehrlich zu sein. Gestern waren Und 5 Athleten, die tatsächlich von den finnischen Gesundheitsbehörden nach den Tests des Weltverbands IBU aussortiert wurden. Heute früh kamen dann nochmal 2 bulgarische Athleten mit dazu, die auch nicht an den Start gehen durften und in die Quarantäne geschickt wurden. Das sind dann insgesamt 7, aber es sind eben 7 tatsächliche Corona-Fälle. Es gibt eben auch noch Kontaktpersonen. Da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, weil der Weltverband das auch nicht alles veröffentlicht. Wer jetzt am Ende tatsächlich in Isolation im Hotel sitzt, das ist relativ schwer nachzuvollziehen. Eins kann man sagen, das Test System spuckt immer wieder positive Athleten aus. Die IBU hat da sehr, sehr viel Geld ausgegeben, also dieser Weltverband mit einem eigenen Labor, was man sich angelegt hat von eigenem Geld und eigenen Medizinern dort oben in Nordkarelien. Das scheint eben zu passen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was die nächsten 3 Tage, diese Ruhetage passiert, ob weitere Meldungen kommen oder ob die Blase wirklich mittlerweile komplett clean ist, weil bisher mittlerweile weit über 1000 Tests absolviert worden sind.
Thomas Kunze, danke. Und von Thomas Kunze von den Biathlon-Wettkämpfen in Kontiolahti, ebenfalls in Finnland, aber weiter nördlich in Ruka, kommen wir zu den nordischen Skisportlern. Über die Wettbewerbe im Langlauf in der nordischen Kombination und im Skispringen informiert Thorsten vom Wege.
Ausschließlich norwegische Erfolge gab es am letzten Wettkampftag des Auftaktwochenendes der nordischen Skisportler im finnischen Kuusamo. Erwartungsgemäß siegten im Langlauf Therese Johaug und Johannes Klebo über 10 bzw. 15 Kilometer in der freien Technik. Juniorenweltmeister Jens Lunas Oftebrø gewann seinen ersten Weltcup in der nordischen Kombination und Halvor Granerud besiegte mit einem fantastischen 142-Meter-Satz im zweiten Durchgang Markus Eisenbichler, der diesmal auf Platz 2 kam. Ebenfalls auf dem zweiten Platz landete bei den Kombinierern Fabian Riesle. Hier schaffte es auch Manuel Feist als Dritter aufs Podest. Es gab aber auch weniger gute Nachrichten aus Finnland zu vermelden. Dazu zählt die Bänderverletzung am rechten Knöchel bei Skilangläuferin Viktoria Karl nach einem Sturz im Damenrennen und die Tatsache, dass nach Österreichern und Russen nun auch das tschechische Team und der Bulgare Wladimir Zugravski bei den Spezialspringern positiv auf Covid-19 getestet wurden.
Beim Rodelweltcup in Innsbruck gab es einen Dreifacherfolg bei den Frauen. Julia Taubitz vor Nathalie Geisenberger und Diana Eidberger, die beide gerade erst zurück sind aus der Babypause. Der alpine Skiweltcup-Tross ist schon weitergezogen. Diese Woche machte er Station in Lech-Zürs im Vorarlberg in Österreich und die Parallel-Slalom-Rennen werden aber noch die österreichische Justiz und die Landespolitik wohl beschäftigen. Und warum, das erzählt Christian Bartlau.
Ein rauschendes Comeback sollte es werden, der erste Skiweltcup seit 26 Jahren in Lech-Zürs am Arlberg. Doch statt Flutlichtspektakel vor begeisterten Fans gab es wegen Corona bei den Nachtrennen unter der Woche nur eine Geisterkulisse. Und schon vor dem Start begleiteten schwere Vorwürfe das Rennen. Es liegen Anzeigen gegen die Organisatoren vor, wegen Verstößen gegen die Bauvorschriften. Teile der Landesregierung stellen die Millionenförderung für das Projekt deswegen in Frage. Ins Rollen gebracht hat die Affäre unter anderem die grüne Landespolitikerin Nadine Kasper mit einer parlamentarischen Anfrage im Oktober. Der Titel: Welche Gesetze gelten für den Ski-Weltcup?
Diese Anfragebeantwortung war in ihrer Eindeutigkeit doch überraschend für uns, weil offenbar keinerlei Baubewilligungen vorgelegen sind.
Den Zuschlag für den Weltcup hatte Lech-Zürs im November 2019 erhalten. Der Neubau der Flexen Arena, die auch als Trainingsstrecke dient, wurde mit 2,7 Millionen Euro budgetiert. Doch die Pandemie verzögerte das Bauverfahren. Der positive Bescheid lag erst Ende August dieses Jahres vor. Da hatten die Betreiber vom Skiclub Arlberg schon Fakten geschaffen. Die Grabungsarbeiten am Hang hatten offenbar im Juni begonnen und ein Schneedepot war bereits im Mai widerrechtlich angelegt worden.
Da muss man sich so einfach fragen, rechnen die Betreiber immer wieder damit, dass nichts passiert, außer man kommt halt drauf und es gibt dann eine Strafe?
Die Höchststrafe für ein Vergehen beträgt 16.000 Euro. Verkraftbar bei einem Millionenbudget. Als Betreiber der Flexen Arena fungiert die Sportstätte Lech-Zürs GmbH, eine Tochter des Skiclubs Arlberg, der sich stolz ältester Skiclub der Alpen nennt. Vizepräsident Stefan Jochum verteidigt sich im Deutschlandfunk. Im Falle des illegalen Schneedepots habe die Verlegung der Bauverhandlungen von Mai auf August den Betreibern keine andere Wahl gelassen.
Wir haben im Mai dieses Schneedepot abgedeckt, damit das nicht schmilzt, haben das auch angezeigt der Behörde, haben gesagt, tut uns sehr leid, wir müssen das Ding jetzt abdecken. Wir wissen, dass wir da eine Übertretung machen, aber wenn ihr uns keinen Verhandlungstermin gebt, dann müssen wir so handeln.
Für die Betreiber stand offenbar schon in der Planungsphase fest, dass der Bau am Ende bewilligt würde. Dabei war das Projekt umstritten. In der Bauverhandlung vom 18. August 2020 monierte eine Sachverständige erhebliche Beeinträchtigungen für Fauna, Flora, Lebensraum und Landschaftsbild. Nach 5 Tagen Verzögerung und 2 neuen Gutachten gab die Behörde doch grünes Licht. weil der, Zitat, wirtschaftliche Erfolg am Tourismusmarkt von höherem Interesse sei als der Naturschutz. In der Zwischenzeit hatte die Sportstätte Lechzürs GmbH aber ohnehin weitergebaut, ohne gültigen Bescheid.
Wir hätten diese 5 Tage warten müssen. Das war ein Fehler von uns. Das geben wir auch zu. Das war auch nie beabsichtigt, im Vorfeld irgendwie da das Gesetz zu hintergehen.
Stefan Jochum ist ein vielbeschäftigter Mann. Er betreibt mit seiner Frau eine kleine Pension im Ort, ist Vizepräsident des Skiclubs Arlberg, Chef des Weltcup-Organisationskomitees und war auch Geschäftsführer der Sportstätte Lechzürs GmbH. Diese Funktion legte er kürzlich ab, weil er im September auch noch zum Bürgermeister von Lech gewählt wurde. Seine Gemeinde hat noch unter Jochums Vorgänger 500.000 Euro zur Flexen Arena beigesteuert. Und noch mehr Steuergeld fließt. 1,3 Millionen Euro kommen vom Land, beschlossen von der regierenden ÖVP gegen den Willen des grünen Koalitionspartners. Grünen-Politikerin Nadine Kasper will das Geld einbehalten.
Hier wurde scheinbar getrickst und jeder, der trickst, wenn er Familienbeihilfe oder Wohnbeihilfe bezieht, muss diese auch wieder zurückzahlen. Das sollte genauso gehandhabt werden.
Die ÖVP wiegelt ab. Gefördert werde nicht nur der Weltcup, sondern auch Nachwuchsarbeit. Ein Argument, das auch Stefan Jochum oft betont, aber es wankt. Allein die Lichtanlage in der Flexen Arena verschlingt 1,3 Millionen Euro, das halbe Budget. Das ist nötig, damit das Rennen gut aussieht im Fernsehen. Das ist derzeit wichtiger denn je. Veranstalter des Rennens ist übrigens Österreichs Skiverband, dessen Präsident Peter Schröcksnadel einen legendären Riecher hat für das Geschäft mit dem Sport. Zu Lechzürs schweigt er. Auch was ein ausgefallenes Rennen gekostet hätte, will der Verband nicht kommentieren. Bürgermeister und Multifunktionär Stefan Jochum erklärt dagegen offen, was sein Kalkül bei der Planung der Flexen Arena war.
Das ist für uns ein wesentlicher, auch ein touristischer Punkt, weil wenn jetzt diese Corona-Pandemie nicht wäre, ist das auch für uns eine Möglichkeit, die Saison zu verlängern, das heißt früher zu beginnen.
Die Flexen Arena verfügt nämlich über eine neue Beschneiungsanlage, dank der schon ab November ein weißes Band Skitouristen anlocken kann. In diesem Jahr machte Corona noch einen Strich durch diese Rechnung. Aber ab 2021 gilt, eine längere Saison gleich mehr Gäste für Lech. Gute Aussichten für den Ort, seinen Bürgermeister und alle, die am Skisport verdienen.
Berichtet Christian Bartlau. In einer Woche ist die virtuelle Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Vorab haben wir schon oft gehört, dass die Vielfalt von Sport Deutschland in Gefahr sei. Mit diesen drastischen Worten warnt der DOSB seit Monaten vor den Folgen der Corona-Krise. Um diese Einschätzung zu untermauern, hat der Sportdachverband das Beratungsunternehmen Deloitte mit einer Erhebung beauftragt. Die Darstellung eines Ergebnisses daraus stellt der DOSB aber falsch dar. Maximilian Rieger hat sich mit der Frage befasst, wie der DOSB als Lobbyverband für den Sport mit Studien Politik macht und wie die Politik darauf reagiert.
Das Tortendiagramm, das DOSB-Präsident Alfons Hörmann Ende Mai im Bundestagssportausschuss präsentiert, sieht dramatisch aus. Fast 3/4 des Diagramms ist in Rot gehalten. Rot steht für den Anteil der Sportverbände, die bis Ende des Jahres in ihrer Existenz bedroht seien. Hörmann stützt sich dabei auf eine Erhebung von Deloitte. Die Unternehmensberatung verbindet seit einem Jahr eine Sponsoring-Partnerschaft mit dem DOSB. Nun sollte Deloitte die Corona-Schäden bei allen DOSB-Mitgliedsorganisationen erheben. 54% antworten. Deloitte rechnet die Angaben auf alle Organisationen hoch. Das Ergebnis? Rund 18% fühlen sich stark oder sehr stark in ihrer Existenz bedroht. Knapp 55% geben an, eventuell gefährdet zu sein. Der DOSB fasst diese Werte für sein Tortendiagramm zusammen, ohne diese Differenzierung anzugeben. Und bei der Präsentation geht der DOSB-Präsident noch einen Schritt weiter. Das Diagramm spreche ein klares Bild, so hört man laut dem Kurzprotokoll der Sitzung, das dem Deutschlandfunk vorliegt und in dem es weiter heißt:
Bereits bis zum 30.06. sähen die Verbände in einer Größenordnung von 14-16% ihre Existenz bedroht. Was viel mehr Sorge bereite, sei, dass bis zum 31.12. ungefähr 3/4 aller Verbände von einer starken bzw. sehr starken Gefährdung ihres Verbandes und ihrer Organisation ausgingen.
Auch in der Pressemitteilung vom 27. Mai schreibt der DOSB, dass 3/4 der Verbände stark bzw. sehr stark gefährdet seien. Hörmann und der DOSB stellen das Ergebnis der Deloitte-Abfrage zur Existenzbedrohung also falsch dar und zeichnen dadurch ein dramatischeres Bild.
Das bewerte ich als, Lobbyismus, Alarmismus.
Meint der sportpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Jörn König. Das Problem sei, dass schon die Kategorien eventuell oder stark gefährdet nicht objektiv seien. Zu der Kommunikationsstrategie des DOSB passt auch der erste Satz aus besagter Pressemitteilung vom 27. Mai.
Der Deutsche Olympische Sportbund zieht nach einer aktuellen Schadenserhebung bei seinen 100 Mitgliedsorganisationen das Fazit, dass die Schäden im organisierten Sport in Deutschland durch die Corona-Pandemie Milliardenhöhe erreichen werden.
Das kann man so lesen, als ob die Erhebung von Deloitte ergeben hätte, dass der Schaden im Sport mehr als 1 Milliarde Euro betrage. In Wahrheit stammt diese Zahl aus einer Schätzung, die der DOSB selbst durchgeführt hat, ohne auf Daten von Deloitte zurückzugreifen. Grundlage sind stattdessen Schadensmeldungen, die Vereine aus 4 Regionen Deutschlands an ihre Landessportbünde übermittelt haben. Was folgt, ist eine doppelte Hochrechnung. Erst rechnen die Sportbünde die Zahlen auf ihre jeweiligen Bundesländer hoch, dann nutzt der DOSB diese Ergebnisse für eine Schätzung für ganz Deutschland. Heraus kommt ein möglicher Schaden von mehr als 1 Milliarde Euro. Viele Fragen zu dieser Schätzung beantwortet der DOSB trotz Deutschlandfunk-Anfragen seit Monaten nicht. Stattdessen lässt der DOSB über eine Anwaltskanzlei ausrichten, dass alle Zahlen nur Prognosen gewesen seien und dies auch deutlich gemacht wurde. Auf weitere Detailfragen, auch zur Deloitte-Erhebung und der Darstellung der Ergebnisse, könne man nicht eingehen. Aus Zeitgründen, wie es heißt. Sportwissenschaftler zweifeln die Schätzung allerdings an. Und auch die Vorsitzende des Sportausschusses, Dagmar Freitag von der SPD, hat schon während der Anhörung Ende Mai die Hochrechnung für nicht seriös gehalten.
Ich hatte mir ja erlaubt, mal die eine oder andere Nachfrage im Ausschuss zu stellen. Die hat Herr Hamann dann recht unwirsch mit dem Satz beantwortet, ich solle das Gegenteil beweisen. Das spricht eigentlich für sich.
Andere Politiker im Sportausschuss sind weniger kritisch. Der sportpolitische Sprecher der Linkspartei, André Hahn, meint zwar auch, dass die Milliardenschätzung keine wirklich glückliche Rechnung gewesen sei, er habe trotzdem Verständnis, dass der DOSB auf die großen Probleme im Sport hinweise.
Insofern kann ich die so scharfe Kritik, die es damals auch von der Ausschussvorsitzenden gegeben hat, nicht teilen. Der DOSB hat die Aufgabe, sich für seine Vereine stark zu machen. Und sollte er dabei auch mal über das Ziel hinausschießen, dann wird das in der Folge, wenn es um die konkreten Ausfälle geht und die Nachweise geht, auch wieder zurechtgerückt werden.
Selbst als der Deutschlandfunk Hahn darauf anspricht, dass der DOSB-Präsident das Ergebnis zur Existenzbedrohung der Verbände verkehrt dargestellt hat, bleibt der Sportpolitiker bei seiner Meinung. Hörmann habe nichts falsch dargestellt. Die Verantwortlichen der CDU und FDP äußern sich nicht. Aus dem Büro der grünen Abgeordneten Monika Lazar heißt es, man habe keine Zeit, sich in die Zahlen einzuarbeiten. Das geht auch Jörn König von der AfD so.
Da fehlt mir als Sportpolitiker wirklich die Zeit, um das wirklich richtig zu kontrollieren. Und wenn das jemand bezweifelt, dann sollte der in der Bringpflicht sein, zu zeigen, wo der Fehler liegt.
Bemerkenswerte Aussagen von einigen Mitgliedern des Sportausschusses, die mit darüber entscheiden, wie viel Steuergeld der Spitzensport in Deutschland bekommt. Das Vertrauen in den Sport ist aber bei vielen Abgeordneten groß. Von André Hahn in der Linkspartei.
Ich bin jemand, der den Sport sehr gerne unterstützen möchte.
Bis zur AfD.
Ich bin Sportpolitiker und wenn es darum geht, dem Sport Mittel zukommen zu lassen, Haushaltsmittel zukommen zu lassen, dann stelle ich mich im Zweifel auf die Seite des Sports.
Die goldenen Zeiten für Sportlobbyisten könnten also weitergehen.
Maximilian Rieger über die Frage, wie der DOSB in der Corona-Krise als Lobbyist des Sports agiert. Und das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Mainz und Hoffenheim ist inzwischen zu Ende. 1:1, Julia Metzner.
Beim 1:1 zwischen Mainz und Hoffenheim waren die Mainzer in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Klasse Tor, Robin Quaison, schöne Vorarbeit von Saint-Just und von Mateta und Boetius. Quaison vollendet, das war auch der Halbzeitstand in einer umkämpften Partie, in der die Mainzer konzentriert in der Defensive waren, aber dann nicht verhindern konnten, dass Ilas Bebou in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich kam, nachdem Kramaric und Sessegnon die Vorbereitung vollendet hatten. In der 80. Minute gab es noch die rote Karte für Geiger, aber Hoffenheim rettete zu 10 das 1:1 Unentschieden in Mainz nach Hause.
Berichtet Julia Metzner und das war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmbach. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.